herzlich willkommen zum ersten öffentlichen Ad-Hoc-Gespräch, das unser aktueller Architect in Residence zu meiner Linken, Gerold Kunz, im Rahmen des Artist in Residence-Programmes des Landes Niederösterreich, Orte ist ja Partner von diesem Programm, zusammengestellt hat. In diesem Ad-Hoc-Gespräch, wie Sie der Einladung ja schon entnehmen konnten, beschäftigt sich Gerold Kunz mit dem Kremser Gestaltungsbeirat, um mit seinen jeweiligen Gästen heute Ernst Beneder ein Bild der Kremser Baukultur zu zeichnen und darüber zu sprechen, was seinen Gestaltungsbeirat ausmacht. Also herzlich willkommen Gerold Kunz und Ernst Beneder und Sie alle. Besonders freut mich, dass auch Vertreter aus der Stadt, ein Vertreter aus der Stadt da ist. Zwei Vertreter aus der Stadt. Nein, mehrere Vertreter aus der Stadt.
Ich bin schon weg. Ja, war's aber am
besten. Ich darf Ihnen die beiden Herren ganz kurz vorstellen. Zuerst Gerold Kunz, er ist gebürtiger Luzerner und wie er selber sagt, er beschreibt und rettet Gebäude. Er lebt und arbeitet in Ebikon als freiberuflicher Architekt, als Denkmalpfleger, als Architekturpublizist und Ausstellungsmacher in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Wohnungsbau und Denkmalpflege. Seit 2014 ist er Mitherausgeber der Architekturzeitschrift Karton, die sich der Architektur im Alltag der Zentralschweiz widmet. Er schreibt über den, für den Architekturblog Zentral Plus und Werk Bauen Wohnen, ebenso wie für Karton. Ernst Beneder ist hierzulande sehr gut bekannt. Ich stelle ihn dennoch vor. Er hat Architektur studiert an der TU Wien und am Tokyo Institute of Technology. Seit 1987 betreibt er gemeinsam mit Anja Fischer ein Architekturbüro, das eine lange Liste an herausragenden Realisierungen ausweisen kann. Auch städtebauliche Projekte in Kawasaki und in Weidhofen an der Ipp stammen von Ernst Beneder. Ernst wurde bereits mit vielen Auszeichnungen geehrt, unter anderem mit dem Otto Wagner Städtebaupreis. Zahlreiche Gastprofessuren, Lehrtätigkeit haben Ernst Beneder um den gesamten Globus geführt. Er war und ist in sehr vielen Gestaltungsbeiräten tätig. Zu seinen Stationen als Gestaltungsbeirat zählen Feldkirch, Krems, Steyr, Eisenstadt, Wels, Wörgl, Innsbruck, Graz, Salzburg und jetzt auch St. Pölten seit jüngster Zeit. Und ja, last not least wollen wir nicht vergessen, dass Ernst Beneder lange bei Orte die Geschicke gelenkt hat und auch Orte-Vorstandsvorsitzender war. Und ich freue mich auf euer Gespräch und jetzt kann es losgehen.
Vielen Dank. Gerne. Ja, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zu diesem Ad-Hoc-Gespräch der Einladung gefolgt sind und hier oben eingefunden haben. Und ganz herzlichen Dank an Ernst Beneder, der da spontan zugesagt hat, als ich da eine Mail-Anfrage gestellt habe für dieses gewissermaßen Experiment. Die Idee, die ein bisschen dahinter steckt, oder wenn ich mich mit Architekturkollegen, Kolleginnen treffe, es ist immer sehr angeregt, man diskutiert, man bespricht Sachen, die einem aufgefallen sind, aber eigentlich sind diese Gespräche nicht für den öffentlichen Rahmen gedacht. Oder wenn man dann in der Öffentlichkeit ist, dann ist man dann sehr diszipliniert und zurückhaltend. Bei Musikern, da habe ich gesehen, die können improvisieren, die treffen sich, da kommt jemand aus Europa, jemand kommt aus den USA, die treffen sich eine Stunde vorher, schauen sich in die Augen, sagen du zuerst, dann du und die spielen dann eine Stunde und das ist eigentlich ein gutes Erlebnis. Und jetzt ist der Versuch, oder? Der Versuch, ob das zwei Architekten auch können, dass sie quasi ad hoc jetzt aus dem Stegreif zu einem Gespräch in der Lage sind. Jetzt ist es natürlich so, ich habe mich ja nicht vorbereitet, ich bin ja nicht jetzt einfach hier eingetroffen und habe den Koffer ausgepackt, bin auf dem Bett gelegen und habe mir da die Zeitschriften noch angeschaut, sondern ich habe in der Bibliothek von Orte umgeschaut, die wirklich ein toller Ort ist, dort auch ein kleines Büchlein gefunden mit Arbeiten, frühen Arbeiten von Ernst Beneder, sehr lesenswert und mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das Gespräch angehen können. Und schon bei der Hinfahrt haben Sie erzählt von einer aktuellen Baustelle. Das würde mich eigentlich schon mal interessieren. Was läuft dort? Das ist ein 70er-Jahre-Rathaus, das jetzt eine Totalsanierung erfährt. Können Sie was dazu sagen?
Ja, zunächst auch von mir ein sehr spontanes und herzliches Willkommen und danke für die Idee zu diesem Anlass hier am Rehberg. Ich war ja öfter schon hier und bin eigentlich immer mitgenommen worden. Deshalb wusste ich auch nicht genau, wie man wieder hierher kommt, weiß auch nicht genau, wie man wieder von hier wegkommt. Und diese Spontanität eigentlich im sich zurechtfinden, eben Orte zu erkennen, zu finden. Und wir haben ja nicht umsonst vor, glaube ich, annähernd 30 Jahren, also diesen Verein auch Orte genannt, bedarf einfach einer gewissen Wachheit. Und es scheint mir auch immer der Fall zu sein, wann immer so ein Dialog zustande kommt und wenn eine Bereitschaft zu einem Dialog besteht, wie in der Musik und eben auch auf der Baustelle. Die Baustelle ist ja zunächst einmal, das sagt dann schon das Alte Testament, das Synonym für die Sprachverwirrung. Also da ist aus mit Sprache, da kann man nicht mehr reden, niemand versteht mehr den anderen. Und trotzdem entstehen auf seltsame Weise Dinge. Also das ist, und ich war bis vor 2 Stunden so richtig als örtliche Bauaufsicht im Geschehen. Und es geht dort um ein Haus, das ist eine Ortschaft mit 2000 Einwohnern, die erste westlich von St. Pölten, Prinzersdorf. Und Prinzersdorf hat sich in den 1960er und 70er Jahren sehr selbstbewusst ein eigenes Profil gegeben, mit einem Gemeindeamt, das diese kleine Gemeinde Rathaus nennt. Rathaus ist etwas doch was Städtisches, Urbanes, hat eine Kirche gebaut in den 60er Jahren mit einem gigantisch hohen Turm, also sehr expressiv. Und das Ganze steht in einem Art Ensemble, gemeinsam noch mit der dritten Macht am Lande, der Raiffeisenbank, und macht sozusagen ein magisches Trigon, wo sich quasi das Magnetfeld der Erde bündelt und so etwas wie den Nabel der Welt zwischen St. Pölten und Melk. Dann kommen die nächsten Nebel, die Nabel, wie immer, die sich da wie eine Perlenkette in Österreich aneinander reihen. Jedenfalls hat man damals mit einem ortsansässigen Architekten, niemand kennt den Namen, wir haben ihn noch herausgefunden, Hablé, er ist jetzt hochbetagt in seinen, ich glaube, 95, hat damals wie aus dem Bilderbuch eine Struktur geschaffen mit außenliegenden Stahlbetonstützen, freien Ebenen und darinnen, also jetzt nicht einen Plan Libre wie bei Le Corbusier, sondern eigentlich eine sehr klare Struktur, und die hat gehalten. Das ist über 50 Jahre schadensfrei und auch von der Benutzung her mit sehr viel Flexibilität durchgehalten, und niemand hat das aber wahrgenommen und wertgeschätzt. Wir sind in die dorthin gekommen vor jetzt 15 Jahren nach einem kleinen Wettbewerb über die Ortsdurchfahrt nach Umfahrungsstraße, Ortsraumgestaltung innen, Brücke über den Fluss, Flusspark, Aulandschaft, Hochwasserschutz, das waren Themen, wo wir eigentlich 10 Jahre lang in diesem Haus aus- und eingegangen sind, bis so plötzlich das eine oder andere erwähnt wird, dort könnte man das verbessern, wir brauchen eine barrierefreie Rampe als Zugang, wir sollten vielleicht einen Lift bauen und das eine oder andere thermisch ertüchtigen. Und schon war das Projekt Rathaus eigentlich geboren. Im Übrigen entstehen sehr viele Projekte aus Dialogen en passant. Und so war das bei dem später offenes Rathaus genannten Projekt in Weidhofen an der Ipsow vor 25 Jahren. Und viele Projekte, die im Voraus eigentlich und mit einem Dialog oder ohne Dialog auf einer anderen Ebene schon vorbestimmt sind, ergeben sich nicht diese offenen Möglichkeiten und Ebenen, Dinge zu entwickeln, an die vorher niemand gedacht hat. Es sind Fragen zu beantworten, die niemand vorher gestellt hat. Und jetzt, und da möchte ich zu einem Punkt kommen, weil sonst könnte ich jetzt den ganzen Nachmittag erzählen, es ist schlimm. Also es ist eine meiner schlimmsten Baustellen, die ich jemals erlebt habe, weil der Umbau und die Renovierung eines 1970er Jahre Hauses ist etwas völlig anderes wie der Umbau eines historischen Hauses aus Natursteinmauerwerk und dann mit Putzen und Gewölben, das eine weiche Substanz hat, als diese klirrende, spröde Substanz aus Eternit, Klebern, Aluminiumprofilen und Gläsern, die nur um wenige Zentimeter verrückt werden wollen oder die thermisch ertüchtigt werden wollen und trotzdem jetzt eben auf die sozusagen auf ein hochkomplexes und auch hochtechnologisches Know-how treffen. Und das Interessante war jetzt aber, dass nach einer gewissen Anlaufzeit in den dort Tätigen, also in den Maurern und Hilfsarbeitern und die jetzt nach und nach ein Gespür für diese Struktur und für diese Substanz kommt, dass sie sehen, wo fehlt es, wo ist was überflüssig, wo gehört etwas korrigiert und genau in dem von dem spannenden Prozess oder genau von dem Punkt komme ich jetzt heute Nachmittag rüber.
Es sind zwei interessante Stichworte gefallen. Das eine, der Dialog oder das Bauen ist ein dialogisches Verfahren. Also mir fällt das auch immer auf, wenn ich im Büro arbeite oder je mehr alles, was ich mache, dient eigentlich der Kommunikation. Ich stelle Pläne her, um sie jemandem zu geben, damit er eine Anweisung oder eine Idee davon bekommt, was er ausführen soll. Ich mache Mails, ich mache Telefonate, ich gehe auf die Baustelle, ich spreche mit den Handwerkern, ich spreche mit der Bauherrschaft. Es ist eigentlich, Bauen ist wirklich sehr stark ein kommunikativer Prozess. Also das habe ich jetzt da aus Ihrem Votum entnommen. Das andere, das Objekt, ich nehme an, das ist ja nicht auf einer Denkmalliste jetzt, wenn es noch so jung ist. Oder
nein,
das ist jetzt quasi in der Hand des Architekten, der Architektin, die da überlegen kann, wie gehe ich jetzt mit dem um. Es gibt heute so aktuelle Diskussionen, die drehen sich um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Architektur, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und viele meiner Kollegen, die berufen sich immer darauf und sagen, wenn das Gebäude eine taugliche Struktur hat, also einen klaren, konstruktiven Aufbau, dann ist es eigentlich jeder neuen Nutzung kann es zugeführt werden. Das garantiert auch einen quasi guten Umgang mit der grauen Energie, die in einem Gebäude, wenn es dann noch aus Beton ist oder steckt. Können Sie diese Erfahrung jetzt teilen hier bei diesem Projekt? Also ist es wirklich, es tönt so, oder? Außen liegen Stützen, das ist klar strukturiert. Das hat, man sieht schon fast den Plan mit den Achsen drin oder A, B, C und 1, 2, 3. Ist es dieser Umbau jetzt so einfach, weil eine gute Struktur vorhanden ist?
Ja, ich kann diese Einschätzung absolut teilen. Wir haben in der augenblicklichen Situation, wo jetzt im Zuge der Pandemie ganz gewaltige Förderungen ausgeschüttet werden, Förderungen auch also zur nachhaltigen Sanierung, und man braucht hier wirklich auch den semantischen und den dialogischen Korrektiv. Denn die Nachhaltigkeit ist ja tatsächlich nicht nur die U- und K-Werte zu optimieren und nur die schlimmste Chemie, also nur in das letzte Winkel des Gebäudes reinzupicken, sondern einfach das, was da ist, ständig und permanent zu benutzen. Und da hat das Haus einfach noch gewaltige Kapazitäten frei gehabt, etwa, sehr sympathisch, in der Gemeinde drinnen die öffentliche Bibliothek, die vor allem von den Kindern benutzt wird, aber die hat zweimal in der Woche am Abend oder am späten Nachmittag geöffnet. Sonst steht dieser Raum leer. Wir konnten jetzt diesen Raum in einen neu erschlossenen Bereich im Untergeschoss verlagern und eben den vorher besetzten Raum zu einer permanenten Nutzung überführen. Überhaupt war es eben dann so, gewisse bauphysikalische Problemzonen ganz bewusst in Kauf zu nehmen, beizubehalten, beobachtet und kontrolliert beizubehalten, um an anderer Stelle auch wieder eben sehr weit vom technischen Aspekt her nachgeführte Situationen zu schaffen. Aber die wirkliche Nachhaltigkeit ist einfach der Zugang zu den Räumen, sodass sie über das Jahr, dass sie 365 Tage im Jahr mehr oder weniger rund um die Uhr zugänglich, benutzbar und identifikationsgebend sind.
Das ist ein gewisser Hinweis, den auch Experten geben, die sich mit Nachhaltigkeitsfragen auseinandersetzen und eigentlich den Aspekt der Benutzung oder wie ein Gebäude genutzt wird, was seine quasi Nutzungszeiten sind, in den Vordergrund stellen, aber auch wie die Personen, die im Haus drin leben oder arbeiten, wie sie sich mit dem Gebäude verhalten. Ich hatte jetzt, bevor ich da nach Krems kam, hatte ich noch einen Artikel zu schreiben. Da ging es um einen Wettbewerb. Das ist ein bisschen älter, das Gebäude, aber auch so eine Betonstruktur, ein Altenheim in der Nähe von Luzern. Und das hat, weil es brutalistische Architektursprache ist, macht das so einen abweisenden Eindruck. Und der Wettbewerb wurde ausgeschrieben, wirklich mit vielen Schikanen, technischen Hürden mussten da gemeistert werden. Und über Umwege war es dann auch möglich, offen zu lassen, ob dieses brutalistische Gebäude erhalten bleiben kann. Weil es gibt auch Wohnungen, die erstellt werden müssen, also nicht nur Pflegeheimangebote, oder ob das Gebäude wirklich einem Ersatzneubau weichen soll. Das Resultat hat eigentlich gezeigt, dass es erhalten werden könnte, oder zumindest Teile davon, aber das siegreiche Projekt hat dann quasi den Abbruch vorgeschlagen. Und da habe ich mir auch überlegt, oder? Man hat einfach Mühe, oder? Also die Botschaft dieses Gebäudes, das sieht aus wie ein Altersheim, die Auslober, die wollten gar nicht mehr dem Projekt Altersheim sagen, sondern die wollten dem Lebensabschnittsgebäude, oder ich weiß auch nicht genau, was die da für ein Wort gefunden haben. Man will diese Wörter gar nicht in den Mund nehmen, man will diesen Ausdruck eigentlich gar nicht haben. Umso erstaunlicher jetzt, dass so eine kleine Landgemeinde, so ein, ich stelle mir vor, oder doch eher brutalistisches Gebäude, Betonarchitektur, 70er Jahre, eigentlich dazu steht. Und, oder sind das ökonomische Gründe, die dann dazu führen, dass man einfach das Haus behalten muss, weil man es nicht ersetzen kann?
Ja, es sind verschiedene Gründe. Also wir haben über die Jahre, ich habe erzählt, von verschiedenen Projekten das Vertrauen gewonnen und haben dann eben eine Studie erstellt, was würde es bedeuten, das Haus komplett neu zu bauen und welche Chancen liegen eben in den bestehenden. Und wir haben das eine sanfte Sanierung genannt, so unsanft sie jetzt auch zutage tritt, aber sie bleibt eben immer noch bei dieser Struktur. Und es gibt Qualitäten, die man so nicht wieder bauen würde, etwa ein 4 Meter hohes Erdgeschoss, also diese Raumhöhen. Und darum ist es auch relativ schwierig, diese Struktur auch am Immobilienmarkt weiter zu verwerten, weil es nicht den Kriterien eines sozusagen jetzt für den Verkauf idealtypischen Bürohauses entsprechen würde. Das Besondere bei den Altbauten, und da möchte ich jetzt vielleicht einen Bogen schlagen zu in ganz andere Dimensionen, also auch zu den Altstadthäusern, ist, dass es immer zunächst nutzungsoffene Bereiche, Räume, Nischen gibt, die man auch oft nur sehr schwer benennen kann. Es sind Räume, die ineinander übergehen, also die haben sozusagen Zonen, Bereiche, Schwerpunkte, die können sowohl zum einen wie zum anderen Raum gehören. Und diese Mikrokosmen oder diese Universen innerhalb eines Hauses, die bergen das Potenzial für völlig überraschende Nutzungen, für Interpretationen, um sich eben auch diesen Raum und das Haus oder das Gebäude anzueignen. Und damit eigentlich Dinge zu entwickeln, also im Leben Dinge zu entwickeln, an die man vorher nicht gedacht hat. Es ist ja auch so, dass diese Häuser immer auch von viel mehr Menschen, also die Altstadthäuser beispielsweise, von viel mehr Menschen benutzt wurden, geteilt wurden, als das heutzutage der Fall ist, wo dann jeder so 2 Zimmer für sich hat und dazwischen irgendeinen Korridor, sondern eher wie in der Stadt hat es hier Räume gegeben, wo man quasi eine Art insgeheime Raumbereitschaft immer mit sich trägt, um im Anlassfall mit anderen oder für sich alleine dieses Potenzial von Raum zu entfalten, quasi auratisch auszustrahlen, wenn man das etwas übertrieben jetzt vielleicht darstellen möchte. Und man merkt es ja, wenn jemand sozusagen im Zustand der Raumausstrahlung verharrt, tritt jemand anderer ihm nicht so nahe, verletzend nahe, als das vielleicht der Fall ist, wenn er sozusagen diesen Raum rund um sich vielleicht nicht aufspannt. Und so gesehen ärgert es mich oft bei Wettbewerben, die im Raumprogramm bis auf die letzte Nische und den letzten Quadratzentimeter definiert sind. Musikhochschule Wien, 47 Tasteninstrumente. Jetzt gehen sich aber in dieser Struktur 43 fantastisch aus, aber ab dann knirscht es und dann zwickt man irgendwo noch was rein. Und man könnte aber mit einem Wurf in einem Nachmittag, in einer Nacht, in einer guten Stunde, hat man eine aussagekräftige Struktur. Und dann plagen wir uns mit bürokratisch definierten Vorgaben, ohne und damit aber das Potenzial eines solchen Hauses auszuschließen. Also eher würde ich sagen, immer Volumen bereitzustellen, Räume, also Volumen im Sinne von Räumen bereitzustellen, und die Erfindungsgabe sowohl von jenen, die den Raum schaffen, genauso wie von jenen, die den Raum für sich annehmen und sei es nur temporär gefordert. Und das ist eigentlich das Modell der Stadt innerhalb auch dieser engeren Begrenzungen eines Hauses.
Eben die Raumaneignung, ich habe ja, oder in der Einleitung wurde ja auch gesagt, dass Sie Erfahrungen in Japan gesammelt haben. Japan, ein Land, wo die Leute ja wirklich auf minimalem Raum sich auch bewegen müssen. Man kennt da diese Mini-Häuser von Bowo oder wie die Firmen alle heißen. Und dieser kulturelle Unterschied, das nehme mich eigentlich noch Wunder. Sie sind ja dann zurückgekommen und haben wieder in einem Gebiet zu arbeiten begonnen, das Sie eigentlich sehr gut kennen. Hat dieser fremde Blick dann Türen geöffnet, quasi das Lokale besser zu verstehen, oder war man einfach Japan überdrüssig und ist zurück in die Heimat, oder sind da Spuren hängen geblieben?
Ja. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den Abend gestalten. Weil wenn man bei mir diese Nadel auf Japan setzt, dann ist das abendfüllend. Oder
bleiben wir dran.
Aber es war wirklich einerseits ein persönlicher Glücksfall und andererseits teile ich dieses Erlebnis mit vielen, die über Japan berichten. Und die meisten berichten eigentlich enthusiastisch, bis auf wenige, die es absolut ablehnen. Um ganz verkürzt nur einige Aspekte zu nennen. Zum einen ist das Gelerntheben der Japaner, in Dichte zu leben. Also eine Gesellschaft zu entwickeln, die auf engen Raum auskommen kann und gleichzeitig aber jedem eben das Gefühl von Raum zu geben vermag. Und in einer Missinterpretation des Westens wird oft gesagt, also in Japan gibt es keinen Raum, da ist das alles irgendwie, und wir im Westen bauen also so schöne Räume. Sondern ich glaube eher, weil das Raumgefühl oder dieses Gefühl für Raumbereitschaft noch viel höher entwickelt ist oder vielleicht viel subtiler, gelingt es Japanern dann durch Andeutungen bereits räumliche Akzente zu setzen. Und darum hat man im japanischen Haus mit den Tatami-Matten einen Art Allzweckraum, aber mit der Nische der Tokonoma, wo man dann mit einem Gesteck oder mit einem Rollbild also das Motto oder das Thema angeben kann, oder mit den Schiebewänden, wo ich einfach zur Küche oder zur Bettwäsche oder zu den Schreibsachen aufmachen kann. Es ist ein ständiges Zeichnen von Raum um sich, das auf einer sehr modularen Art und Weise und damit auch auf einer sehr, würde ich sagen, gesellschaftlich konsensualen Weise eine Einigkeit, eine Einigung schafft. Das Besondere war nun, dass ich das Glück hatte, bei Kazuo Shinohara zu studieren, der sich mit der Interpretation japanischer Raumempfindung und in der Umsetzung mit kleinen und kleinsten Häusern sich auseinandergesetzt hat und wahrgenommen wurde, immer so als die Eminenz im Hintergrund, nie der plakative Isosaki oder Gottvater Tange, sondern Shinohara war so irgendwie das Gewissen der japanischen Architektur aus den 50er Jahren bis eben in den 1980er Jahre. Und was ich lernen konnte, war als ganz naiver, nicht wissend, wer Shinohara ist, nicht wissend, wie Tokio sich darbietet, einfach anzukommen am anderen Ende der Welt. Damals ohne Fax war gerade erfunden, telefonieren konnte man nach stundenlanger Anmeldung, Luftpostbriefe wurden geschickt, 3 Tage waren die unterwegs. Jedenfalls, Claude Lévi-Strauss sagt es ja, auf der anderen Seite des Mondes. Roland Barthes in L'Empire des Signes spricht von dort, englisch übersetzt far away, französisch là-bas, irgendwo dort drüben. Auch Roland Barth ist relativ spät nach Japan gekommen, also erst in den 1960er Jahren, und war dann, wie er in seinem Essay oder in dem Essayband L'Empire des Signes dargelegt hat, ich sage es auf Englisch, flabbergasted, aber einfach weg. Ja. Diese ganze feine Struktur dort gefunden. Und zurück zur Architektur. Was man lernen konnte an Shinohara, an Ito und diesen Leuten, war, dass die Rahmenbedingungen, diese Prätexte, die kulturellen, etwas vorgeben, woran sich das zu Schaffende schärft, misst, dagegen sich erst aufbaut, aber dann die Autonomie gewinnt, Teil des Fordernden und des für das Nächste Vorgebende wird, und damit die Fragestellung, also es ist eine Fragestellung, die beantwortet wird in einer Aufgabe, aber mit Respekt des Dialogs. Aber einmal beantwortet, ist der Dialog einen Schritt weiter und der Antwortende hat damit schon die nächste Frage gestellt. Und so wächst eigentlich dieser Kontext immer neuer, und Kontext ist eben dann in diesem Schritt für Schritt Dialog bestimmt und nicht in der plakativen Wiederholung des annähernd Gleichen, das dann, wie es hierorts immer wieder gerade in den 70er und 80er Jahren gepflegt wurde, zum Schutz des Ortsbildes führte. Dass ein Walmdach zum nächsten Walmdach passt, und das war zum Beispiel etwas, das meine ersten Entwürfe durch die Bank eigentlich verhindert hat, und damit war Japan für mich eine Erlösung.
Ich hatte eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich war für ein Praktikum in Kanada an der Westküste. Da wird viel mit Holz gebaut, das hat mich interessiert. Ich musste in meiner Freizeit immer die Pläne, die ich am Tag bearbeitet habe, umzeichnen, damit ich sie überhaupt verstand. Die Typologie, das war bei uns an der Schule ein wichtiges Thema, wie werden Grundrisse organisiert. In Kanada war das, da war eigentlich die Idee, möglichst nicht einen Grundriss zu machen, der wie gestaltet aussieht. Der sieht dann so quasi gewachsen aus. Also ich musste quasi diesen Code knacken und bin dann ein bisschen leer zurück in die Schweiz gegangen. Also dieser Aufenthalt hat mich dann nicht wirklich beflügelt. Und ich habe mir aber trotzdem jetzt vorgestellt, oder man kommt zurück aus Japan, ist dann wieder in einem angestammten Gebiet. Wie bringt man dann diesen Erfahrungshintergrund in die alltägliche Arbeit rein? Weil es fehlt ja dann diese Umgebung. Oder eben, wenn ich das richtig verstanden habe, zuvor haben Sie erläutert, wenn Sie dann eben doch alte Strukturen anschauen, Häuser, wo auch dicht drin gelebt wurde, merkt man dann, dass in diesen eben auch ein Raumkonzept steckt, das weitergeht als nur, das ist der Vorraum, das ist der Korridor, das ist das Zimmer, das ist der Balkon. Es ist dann reicher, das ist dann quasi nur aufgrund dieses Exkurses nach Japan möglich auch zu erkennen. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, das ist natürlich eine sehr subjektive Erzählweise, die ich hier einbringe. Wäre ich jetzt nach Süditalien gegangen oder irgendwo anders hin, dann hätte es vielleicht zu ähnlichen Erweckungserlebnissen geführt.
Stimmt, ja.
Einfach und so hat es einfach zum richtigen Zeitpunkt, würde ich jetzt rückschauen und sagen, war ich da am richtigen Ort. Und mit allen Entbehrungen, die man halt in so einem Stipendiatenjahr verbringt, das hat also in der Vorstadt von Tokio hat es auch öde sein können. Mhm. Also mein Quartier war ja nicht irgendwo in Shinjuku oder in Shibuya, oder wahrscheinlich hätte man es also gar nicht ausgehalten, sondern irgendwo von Shibuya eine halbe Stunde mit dem Vorortezug in ein Dormitory vom Tokyo Institute of Technology, und da war halt ein Supermarkt und halt ein paar Häuschen rundherum. Mhm. Aber trotzdem war es dieses Gefühl, erstens einmal von den auf diesem japanischen Institut respektiert zu werden, jenseits aller sprachlicher Unvermögen. Denn sagen wir, die englische Praxis der Japaner war sehr gering, und ich war eigentlich dann gerade in dieser Zeit der einzige Auslandsgast am Institut. Es hat nichts anderes ist geblieben, als doch das Wesentliches Japanisch zu lernen. Was wiederum bei aller Interesse für die Schrift nicht zur Kompetenz in der Schrift führen kann. Das ist eine spielerische Analyse, ich habe es einmal gebracht bis auf 500 Zeichen, aber das reicht ja bei Weitem nicht aus, eine Zeitung zu lesen. Aber man kann dann doch vielleicht erkennen, ob auf der Speisekarte vielleicht hier die Fische sind und dort die... oder Eingang und Ausgang, oder es sind dann auch so Zeichen wie, man versteht dann Tokio, das ist wörtlich übersetzt die östliche Hauptstadt, und dass einfach die Sonne hinterm Baum aufgeht, also dieses Ringel für die Sonne, und das eine ist der Baum und das andere ist die große Stadt, das ist Tokio. Und dann lernt man plötzlich, dass Peking die nördliche Hauptstadt ist und dieselben Zeichen, also Japan hat einfach chinesische Zeichen übernommen. Und Nanking in China, oder Nanjing, wie man richtig sagt, ist die südliche Hauptstadt und Kyoto ist die große Hauptstadt. Und plötzlich geht so ein Mosaik auf und man ist so im, ich glaube natürlich, jetzt kann man die ganze Welt erklären, weil man kann jetzt schon so viele japanische Zeichen. Und dann steht man nach 14 Tagen wieder in irgendeiner Pension und möchte an der Rezeption seine eigene Adresse in Japanisch einschreiben und es geht schon wieder nicht mehr. Also man schreibt 5 Zeichen und das 6. es mag nicht und nicht kommen. Und interessant ist aber, dass mit dieser ikonischen Zeichensprache eine Verständigung möglich ist, ohne es im inneren Monolog ständig zu verbalisieren. Also man flüstert sozusagen nicht ständig das, was man ausdrücken möchte, sondern es wird wie in Piktogrammen, wie in Logos kommuniziert und man denkt jetzt nicht im Verbalen. Und das macht natürlich für die ganze visuelle Wahrnehmung und für Kontexte oder die Lesbarkeit oder schlussendlich auch die diagrammatische Wahrnehmung von räumlichen Zusammenhängen einen ganz enormen Einfluss. Und das ist vielleicht eine der wesentlichsten Impulse, die ich aus Japan habe mitnehmen können. Neben der in der Kultur mal zugrunde liegenden Langmut und Geduld, die man dann, die hier auf den Baustellen beispielsweise oder mit Magistratsabteilungen etc. Nicht zum Nachteil ist.
Aber eben, man kann so diese Verbindung von Sprache jetzt in Japan mit den Zeichen zur Architektur eigentlich herstellen. Also es braucht eine Sprache auch, um dann diese Architektur zu dechiffrieren. Also wenn man sich mit der Sprache auseinandersetzt, hätte man sich auch mit der Architektur, oder es ist einem dann ringer, sich mit der Architektur auszutauschen, das kann man so sagen, oder?
Das ist ein sehr gefährliches Terrain, weil es zum einen Laufmeter von Bibliotheksregalen gibt, die sich mit dem Thema Japan, mit Sprache und Architektur, wie sich das miteinander befasst, und da hat also Koji Taki, der Doyen der japanischen Architekturkritik, hat darüber geschrieben, und alle haben sie versucht, irgendwelche Begriffe zu erfinden, auch bis hin zu ganz verschrobenen Formulierungen. Toyo Ito hat von Morphemen gesprochen, also eine Morphologie, die sich in textlichen Strukturen oder darstellt, oder Hiromi Fuji von der Dissemifikation, ihr müsst das nachlesen, also eine, ich habe das zitiert und in Klammern dann ein SIG-Rufzeichen dazu gesetzt. Und bin jetzt deswegen ein bisschen noch dazu bewandert in dieser Sache, weil ich vor 2 Jahren eingeladen war, einen Artikel zu schreiben für ein Buch über Christopher Alexander und seine Pattern Language, und Alexander hat 1981 bis 87 in Tokio den Eishin Campus, eine Schule, gebaut, eigentlich das einzige wirklich große Arbeit von Christopher Alexander mit der Pattern Language. Etwas, wozu ich nie Zugang finden konnte, aber trotzdem wurde sehr viel diskutiert, und jetzt eben aus irgendeinem runden Geburtstag oder Jubiläum hat man ein Christopher Alexander Buch aufgelegt, und ich war geladen, den Zustand Tokios, der Titel heißt Tokio 1984, einfach zu beschreiben. Das war mein Jahr. Ich habe nichts gewusst, dass nur wenige Kilometer von mir Christopher Alexander baut. Ja. Aber es war genau die Zeit. Und auch, das sagt ihm Taki, Architektur ohne Sprache ist nicht möglich. Und ich glaube, dass man auch jetzt in anderem Verständnis, ohne über Architektur und Städtebau zu reden, können diese Disziplinen nicht bestehen. Also Stadt ist auf jeden Fall Dialog, ist Beziehung und Austausch dieser Beziehungen. Und dann komme ich zum Schluss. Also ein Beispiel ist aber noch frappant, dass Kazuo Shinohara eben von einer Art immer auch die Häuser als Geräte, als Apparate, als Maschinen genannt hat, aber nicht so sehr als Maschinen in der Dampferästhetik, wie es Le Corbusier verwendet hat, sondern eher als Raumbedeutungserzeugungsaggregate. Und die verharren in einem Art Ruhezustand. Und dann nennt Shinohara sein Haus Tanikawa, Erdboden im Wald, darüber dieser einfache Giebel, eine Zero-Degree-Machine, also eine Maschine im Nullpunkt, im Stillstand. Und durch den Hinzutretenden kommt diese Raummaschine überhaupt erst einmal in Gang. Und plötzlich findet man den, ist man verblüfft, dass Roland Barthes mit Le Degré Zéro de l'Écriture diesen Nullpunkt für die Literatur, für den Text, für den Geschriebenen und für diese Inhalte als Ausgangspunkt seiner semiotischen oder nicht nur semiotischen, seiner strukturalistischen Analyse gesehen hat. Und dann kann man wie ein Detektiv arbeiten und sagen, dass Kōji Taki, der Interpret der shinoharischen Architektur, in Paris studiert hat, Roland Barthes in Tokio war und Taki hat die Grise Rote L'Écriture schon gelesen und nennt dann Shinoharas Haus a Zero-Degree-Machine.
Ja, für die, dass sie das Haus vielleicht nicht kennen, ein kurzer Beschrieb, das ist, glaube ich, in einem Wald steht das Haus, das besteht vor allem aus einem Dach, weit runtergezogenes Dach, und das Interessante ist, wie geschildert, dass eigentlich der Naturboden, auch die Neigung des Naturbodens, geht eigentlich durchs Haus durch. Ich weiß nicht, sind die Seitenwände verglast?
Verglast, ja.
Die sind verglast, aber interessant
nicht
die Stirnwände. Ist auch, die sind verschalt oder verkleidet, und das Interessante ist eigentlich, es gibt wie im Haus drin so einen Nebenbereich, das sind dann eigentlich die Haupträume, Schlafräume, Küche, Wohnraum, und dieser große, wie ein Stall, oder? Bei uns würde man das mit einem ländlichen, mit einer Scheune in Verbindung bringen, oder dass dieser Hauptraum dann wirklich die Aneignung, ja, der hohe Ansprüche an eine Aneignung eigentlich zulässt. In der Schweiz ist zurzeit, ist das groß in Diskussion, da hat Tibor Schuanelli hat ein Büchlein rausgegeben, das nennt er Shihoranistics. Es ist da auf einer intellektuellen Ebene, geht man jetzt diesem Thema nochmal nach. Also bei uns ist das jetzt groß in Diskussion. Ich habe aber interessanterweise auch ein Büchlein in dieser fantastischen Bibliothek von Orte gefunden, ein kleines Büchlein von 1985, das wäre jetzt auch aus dieser Zeit. Da hat Friedrich Achleitner einen Staatspreis für Kulturkritik gekriegt. Und darin habe ich einen Satz gefunden, den möchte ich jetzt gerne vorlesen. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass Architektur in einem kulturellen Kontext entsteht, in dem viele Faktoren, Voraussetzungen, Komponenten aus Bereichen kommen, die ausschließlich von der sprachlichen Vermittlung abhängig sind. Und weiter, in diesem Zusammenhang möchte ich behaupten, dass etwa die Architekturkritik genau genommen nur in einer überschaubaren, lokalen oder regionalen gesellschaftlichen Konstellation möglich ist, dass sie eingebettet sein muss in sachliche und sprachliche Konventionen. Das, als ich das gelesen habe, eben 1985, das ist ja wirklich lange, lange her, sind mir ein bisschen Schuppen von den Augen gefallen. Oder er hat eigentlich wirklich einen Punkt berührt. Oder man muss, glaube ich, geistig in einer Kultur verortet sein, um dazu Stellung zu nehmen. Und das Japanische, oder das gibt es auch so einen Berührungspunkt. Ich hatte letztes Jahr eine Ausstellung gemacht mit einem Schweizer Architekten, der in Berlin lebt, mit einer japanischen Künstlerin verheiratet ist, und sein Haus, das offenbart die japanischen Einflüsse sofort. Oder man kommt rein, man sieht im Erdgeschoss einen Zehngarten. Der Eingang ist so mit Holzlamellen versehen, das hat so was Japanisches, oder man sucht vielleicht noch nach dem Pergament. Und erst ein Artikel eines deutschen Architekten, Matthias Sauerbruch, zu diesem Haus, der darin Schweizer Tugenden gesehen hat, oder? Mir sind die gar nicht aufgefallen. Ich als Schweizer hab das wie übersehen, oder? Gar nicht gemerkt, das sind ja Spuren, die eigentlich in die Schweiz führen, weil ich wie konnotiert bin auf das Exotische, auf das Japanische, vielleicht auch das Oberflächliche. Das bringt mich so ein bisschen zur Frage, oder? Also ich stelle mir schon vor, eben, Sie sind ja dann ein frühes Mitglied dieses Kremser Gestaltungsbeirats geworden, da waren Sie vielleicht 35, 36, sind mit einer Japan-Erfahrung zurückgekommen, haben eine Gegend oder eine Plattform bekommen in einer Gegend, die Sie eigentlich kennen, oder? Und war das jetzt eine spezielle Herausforderung oder ein leichtes, quasi hier zu laufenden Projekten Stellung zu nehmen in einem Gremium, das dann neu geschaffen wurde? Erinnern Sie sich positiv an diese Zeit zurück oder im Rückblick sagen Sie, ja, da war ich noch grün hinter den Ohren? Oder wie blicken Sie zurück auf diese Zeit?
Ja, immer noch grün. Von Tag zu Tag.
So frisch wie diese Blätter. So, genau.
Ja, das war noch zu Beginn meiner Beiratstätigkeit und wir haben gerade von Achleitner gesprochen. Achleitner war in diesem Beirat neben Gsteu und betreut von Wolfgang Kreis. Und neben Achleitner zu formulieren und auch Texte zu schreiben, das war natürlich schon eine Herausforderung, die einiges an Herzklopfen auch bewirkt hat. Denn es war dann einfach so, eben bei aller sachlichen Ernsthaftigkeit und auch Herausforderungen, Gestaltungsbeiratsarbeit ist ja nichts Angenehmes, das muss man mal sagen. Man sieht, also man kriegt ja wirklich auf den Tisch Dinge, wo sie nur schaudern kann. Ja? Also das kommt ja nicht nach draußen, denn die wichtigste Arbeit des Gestaltungsbeirates ist ja, manche Dinge nicht ins Entstehen kommen zu lassen, die an die Tür des Beirates herandrängen. Und nie geht es eigentlich darum, etwas geschmäckerisch zu verbessern oder das gefällt nicht, sondern es geht um die grundlegenden Strukturen, wo man sagt, man hält den Respekt und die Haltung eines Gemeinwesens in der Stadt ein. Und das muss einfach so sein, dass das für jeden einen Mehrwert bringt und im Grunde genommen gewinnt ja dann jeder. Es sei denn, es ist der Bösewicht, der sagt, ich mache meinen Gewinn in den nächsten 5 Jahren und hinter mir die Sinnflut. Wie auch immer. Also solche Dinge sind auch hier schon herangekommen und das waren ein paar ganz prägnante Projekte. Also gleich in der allerersten Kremser Sitzung das Hotel Klingelhuber, ein Wachauer Romantikhotel, das ausgeschaut hat wie die Bühne vom irgendwo im Prater, ja, wo die an der Grottenbahn. Und was herausgekommen ist, also wir haben nur eigentlich dann dieses Schätzenlernen des Hauses durch den Hotelier Klingelhuber dann noch erleben können. Einige Jahre später, das ist alles schnell gegangen. Aber, um es noch einmal darauf zurückzukommen, Achleitner war dann einfach so, dass er gemeint hat, so, geh Ernstl, du schreib was und so. Und er hat natürlich so über die Schulter geschaut, schreibt er eh. Ja? Und so gesehen war das eigentlich eine Schule, ja? Im besten Sinn des Wortes. Und Achleitner war ja eben sehr offen und hat diese Sichtweise frei vom Formalen, nämlich dass Kontext nicht aus der, ich habe es vorhin schon so erwähnt, also nicht in der formalen Wiederholung besteht, sondern auf das Hier und Jetzt und auf diese Situation richtig zu reagieren. Und das war, eigentlich trifft es dann hier auch die Inhalte, wie sie Keynes Frampton für den Critical Regionalism auch formuliert hat, wo immer ein Kontext auch zu einer zeitlichen Abfolge besteht. Dass etwas, was jetzt im Kontext ist, vielleicht vor 5 Jahren nicht im Kontext war und dass wir jetzt noch gar nicht wissen, was in 5 Jahren im Kontext sein wird. Und es gibt es natürlich, und da würde mich dann auch Ihr Zugang interessieren, wo wir in den Beiräten auch erkennen, wie ein Seismograf, das eine oder andere Stadtviertel oder Kretzel oder diese Nachbarschaft ändert sich. War in einer wachsenden Stadt bis jetzt eine ruhige Einfamilienhaussiedlung, aber die Stadt wächst und schiebt ihre Peripherie immer weiter nach draußen oder auch die Peripherie des Zentrums immer weiter nach draußen, und es kommt zur Veränderung und jetzt geht es um die ersten von erwartbaren 50 Veränderungen, sind es die ersten beiden und die haben es natürlich ganz besonders schwer. Und das zu erkennen und das zu formulieren, sind eigentlich im Gestaltungsbeirat so Operationen am offenen Herzen.
Eben, es gibt ja dann den Begriff in der Schweiz, pflegen wir den zu verwenden, Präjudiz. Also man will mit einem Projekt nicht eine Präjudiz schaffen, die dann, man hört sie schon, oder die Folgen, die kommen, der durfte auch, ich will jetzt auch. Und das verhindert manchmal ja auch quasi sinnvolle oder gute Lösungen. Aber dieses Lernen, eben jetzt in diesem Gestaltungsbeirat, also wenn ich da die Ausführungen interpretieren kann, oder eigentlich sah man den Projekten relativ schnell an, dass sie nichts taugen oder nicht das quasi leisten, was sie leisten müssten. Das war eigentlich einfache Arbeit, oder dort quasi darauf hinzuwirken oder hinzuweisen, dass das ungenügende Qualität hat. Die Schwierigkeit war dann eher, eine präzise Sprache zu finden, die dann den älteren Herren in der Runde, ich weiß gar nicht, auch Leitner, der war vielleicht 20 Jahre älter als Sie, oder?
Ja,
ich weiß den Jahrgang gar nicht.
Ja, 1930.
1930, ja, nein, dann war er fast 30 Jahre.
28 Jahre.
Ja, war er älter, oder? Also eine Generation älter. Jetzt aber Gestaltungsbeirat, oder? Ich habe da auch von Orte diese Broschüren bekommen, das nennt sich Stadt im Aufbruch. Ich habe auch die Texte gelesen, Ach Leitner schreibt drin, Wolfgang Kreis schreibt drin, Walter Zschokke hat Texte drin. Und da geht es auch darum, quasi einem Ort ein neues Image zu geben. Also Aufbruch bedeutet dann auch, das sind jetzt vergangene Zeiten, jetzt kommen neue Zeiten, Architektur, mit Architektur kommunizieren wir, dass ein neues Zeitalter angebrochen hat. Rückblickend, also heute habe ich das Gefühl, sind wir ein bisschen Opfer dieses Aufbruchs. Das ist ein bisschen zu einem Selbstläufer geworden, also die Investmentfirmen haben das übernommen. Wenn ich durch Wien gehe, wenn ich in der Schweiz rumgehe, da wird alles umgepflügt mit guter Architektur, da werden Studienaufträge gemacht, qualitätsvolle Verfahren durchgeführt, aber am Ende ist es ein rapider oder rasanter Stadtumbau, der mich eigentlich ein bisschen ungeheuerlich dünkt. Wurden da in den 90er Jahren etwas angezettelt, das man heute nicht mehr steuern kann? Machen Sie sich solche Gedanken, oder?
Ich bin erst vor einigen Tagen drauf gestoßen, in meiner Heimatstadt Weidhofen an der Ybbs, wo ich in einer ähnlichen Diskussion eben über die bis jetzt dort nicht tätigen Investoren, die jetzt vor der Türe stehen und so nach und nach auch in der Altstadt oder in Altstadtnähe so Einheiten wie 30 Wohnungen, 50 Wohnungen, irgendwo 70 und zwar an Stellen, wo man es nie vermutet hätte. Und das Interessante ist, dass es doch von einem Generationswechsel bei den Eigentümern, Eigentümerinnen gibt. Bis jetzt, so was in meiner Beobachtung, konnte ich fast zu jedem Haus in der Kleinstadt eine Familie assoziieren. Oder man wusste dann, das geht von dem einen Eigentümer an den anderen. Also der eine, bei dem geht es in die Höhe, der kauft jetzt drei Häuser und so, und dann geht es bei dem wieder bergab, dann verkauft er wieder. Und das war mehr oder weniger im bekannten Rahmen. Und plötzlich kommen aber die Anonymen, die nur eine Anlage sehen, also das sind irgendwelche Firmen von draußen, und die haben eigentlich überhaupt keinen Bezug, weder zur Nachbarschaft noch zum Inhalt, was sie hier letzten Endes bauen. Und genau hier sind aber dann die Punkte, wo wir jetzt versuchen, irgendwie über Regulative etwa Zwang zum Wettbewerb, zumindest hier städtebauliche Qualitäten zu regeln. Aber es entstehen eigentlich in Zonen, wo bis jetzt überall persönliche Handschrift bis in den letzten Winkel war, sozusagen eine Art von Fertigkeit, die zunächst anonym ist und dann eben sehr kurzfristig am Markt kommt und auch kurzlebig benutzt wird und dann immer wieder weitergegeben wird. Aber das ist wahrscheinlich eine Transformation in unseren Städten oder in unserer Gesellschaft, die wir gar nicht so zunächst einmal zur Kenntnis nehmen müssen und eben unter neuen versuchen, durch unser Zutun das in eine Richtung zu lenken, dass es wieder dem Gemeinwohl in irgendeiner Form etwas bietet, was es auch weiterbringt. Denn es könnte ja tatsächlich auch, wenn es verantwortungsvoll getan ist, auch einmal eine Befreiung sein, sich nicht zwangsweise mit der vererbten Hütte zwangsweise zwingend auseinandersetzen zu müssen, so wie es halt war. Das sind, also über drei Generationen waren das dann die Bäcker, und das war ja auch ein gewisser Grad der Unfreiheit. Also man muss einmal dialektisch einmal als Für und Wider von beiden Seiten so gegenüberstellen. Und wenn sich jetzt so vieles ändert, eigentlich von unseren gesellschaftlichen Parametern, von der Mobilität, von der Nachhaltigkeit und eben auch von der Kurzlebigkeit der Verwaltung des Hab und Guts, dass es vielleicht zu ganz anderen städtebaulichen Strukturen kommen wird, ich sage mal binnen einer oder zwei Generationen.
Es gibt ja bereits jüngere Generationen, die da mit diesem Wohnmodell mit Sharing-Einrichtungen, genau. Du mietest das Wohnzimmer zu, du hast eine Kleinwohnung, dann, wenn du das brauchst für eine Party, hast du das dabei, wenn du die Familie wächst, hast du das dabei, dann stößt du das wieder ab. Das sind so Modelle, die heute natürlich vor allem an Schulen auch etabliert werden oder auch aus Japan kommen. Also Rick Yamamoto, weiß ich, dass er das mit Studierenden bearbeitet. Wir haben natürlich auch die Gelegenheit, den Kreis zu öffnen, wenn sich jemand einbringen möchte. Wir haben zwar nur zwei Mikros, aber die können wir dann rumgehen. Es sind verschiedene Themen, die eigentlich gesellschaftlich relevant sind, angesprochen worden. Eben, wir haben zusammen vorhin kurz gesprochen, oder bleibt man jetzt quasi über Familiengenerationen an einem Ort verbunden? Ist es wichtig für eine Gemeinde, dass sie aus einer Bevölkerung besteht, die mit dem Ort verwurzelt ist, oder also das alles wirklich als eine Heimat anschaut? Oder ist das neue Zukunftsmodell, dass wir wirklich viel mobiler sind? Wir fahren nicht mehr mit dem Auto nach Hause, sondern wir fahren mit dem Auto. Wir sind unterwegs, mal da. Ist das ein Modell? Kann sein, ja. Könnte viele Freiheiten mit sich bringen. Den gesellschaftlichen Preis, den man bezahlt, müsste man vielleicht im Auge behalten. Ich weiß nicht, möchte sich jemand einbringen? Die Gelegenheit bietet sich jetzt. Ja?
Danke. Ich würde mal gern zum Thema Immobilien sprechen, weil Architektur jetzt eigentlich nur noch Immobilie ist und nicht mehr Architektur, und das finde ich eigentlich ein großes Problem. Man spricht im Fernsehen, in den Tageszeitungen, gibt es keine Architekturzeiten mehr, außer am Sonntag vielleicht im Album oder in der Presse am Sonntag, aber ansonsten erscheint Architektur eigentlich nur noch als Immobilie. Und ich finde, das ist diese Wahrnehmung, dass es eigentlich ein Investment geworden ist und keine gebaute Realität, mit der wir täglich eigentlich uns beschäftigen, finde ich ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass man das wieder in eine andere Richtung denken sollte, nämlich dass es unsere gebaute Umwelt ist und nicht eine Immobilie. Und generell der Städtebau wird auch sehr vernachlässigt. Also Städtebau ist immer Architektur, gebauter Raum und Freiraum gemeinsam. Und wenn man jetzt von Bauen in Bestand geht, finde ich, müsste man, es wurde kurz angesprochen, auch mehr über, was hat sich verändert im Kontext. Also man kann nicht ein Gebäude nur umstrukturieren und erhalten, sondern man muss schauen, wie hat sich die Umgebung verändert und entwickelt und was erfordert das wieder für Schritte. Also ich finde es zu kurzsichtig, nur Bauen im Bestand anzusehen, sondern für mich ist es Restrukturierung im Kontext. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen weiter sehen.
Ich hätte selber aufstehen können. Die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Genau, an einer Tagung in der Schweiz wurde in diesem Zusammenhang, aber vor allem in Bezug auf Bauten der 60er Jahre, wurde der Begriff von Neuprogrammierung gebraucht. Das habe ich eigentlich, finde ich, noch einen spannenden Begriff, der auch sagt, eben, es ist ja nicht nur quasi das Haus, es bekommt dann wirklich auch eine neue ja, ist halt ein technischer Begriff, oder? Aber wenn man Neuprogrammierung sagt, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Es ist eigentlich eine grundlegende Neuauslegung, was das Gebäude leisten soll oder leisten kann.
Wechseln wir uns ab.
Was mich stört in letzter Zeit, ich fahre relativ viel durch die Gegenden, ob das Mühlviertel, Salzburg oder sonst auch Burgenland ist, dass eigentlich durch die jetzige Architektur die typische Landschaftsarchitektur verloren geht. Dass ich praktisch überall jedes Haus in jede Gegend stellen kann. Ja? Und ich meine jetzt nicht, dass ich kitschig nachbaue, ja? Wie das eben da beim Modell gegenüber, sondern dass ich einfach traditionelle Elemente, die für die Landschaft spezifisch sind, weiterverwende. Ich denke jetzt zum Beispiel da an diesen Bau im Vorspannhof in Dross, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die haben einen Kubus hineingestellt, der aber sehr viel lokalspezifische Elemente hat, zum Beispiel der Sockel ist so wie eine Trockensteinmauer. Dann hat man an der Ecke alte Fasstauben als Wellenverzierung verwendet. Also in modernisierter Form sozusagen typisch für diese Landschaft. Ja? Und das ist das, was mich eigentlich stört, dass ich heute jeden Kubus, also mein Mann, der war aus Kärnten, und die haben dort genau das Gleiche hingestellt wie bei uns. Dann hat man aber die Probleme, weil wie dann schneereiche Winter waren, manchmal gibt es sie ja noch mit 4 Metern Schnee, dass dann Dächer eingestürzt sind, auch in Osttirol. Nicht umsonst hat man dort Satteldächer gemacht. Also das hat natürlich auch eine gewisse Bewandtnis und auf das sollte man ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, sage ich mal.
Gibt es so eine regionale Architektursprache, so, Sie haben das auch erwähnt, Frampton, mit diesem kritischen Regionalismus. Ich wurde neulich eingeladen, einen Text zu schreiben, Mundart in der Architektur, gibt es das? Ich habe mir das auch überlegt. Ich wurde tatsächlich sozialisiert mit Architektur in der Ausbildung. Wir haben Analysen gemacht von ländlichen Bauten, von Schweden bis nach Bali, oder? Man hat alles nach klimatischen Bedingungen, nach sozioökonomischen Bedingungen hat man das angeschaut. Ich bin dann der Spur ein bisschen nachgegangen. Das war meiner Meinung nach ein Österreicher, hat das initiiert mit dieser anonymen Architektur in MoMA im 64. Rudowski, Bernhard Rudowski. Das Buch wurde in den 80er Jahren erst ins Deutsch übersetzt. Das war die Zeit, als ich studiert habe. Also haben die Professoren offenbar das deutsche Buch dann gelesen und gesagt, jetzt machen wir das, oder? Und heute, wir haben jetzt eben aktuell eine Ausstellung mit einem englischen Architekten, der in Tessin in der Schweiz unterrichtet, und der lässt die Studierenden anhand von Fotos in Modellen Räume nachbauen, die eine bestimmte Stimmung haben. Das sind Einfahrten, Eingänge zu einem Haus, der Vorbereich, wo die Briefkästen sind, wo dann die Stiege beginnt, wo es in den Innenhof geht, mit Verglasungen, mit Oblichten, also wirklich so ein bisschen banale Situationen, aber eigentlich räumlich spannend, auch atmosphärisch aufgeladen. Also da ist jetzt ein ganz anderes Sensorium für diese Themen vorhanden. Oder was ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsdiskussion ist, dass man wieder bewusst das Material einsetzt, das in einer Region vorhanden ist. Obwohl jetzt gerade, es zeigt nicht mal Holz, ist mir einfach lieferbar, weil das offenbar eingekauft wurde im großen Stil. Also es ist in diesem Bereich ist schon auch eine Bewegung festzustellen.
Wir sind ja hier an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Einblick in einen Teil von Krems. Und ich würde gern auch jetzt gern, dass wir uns vielleicht oder dass ihr euch umdreht und dass wir vielleicht auch über die kurz so ein bisschen befinden können über die Entwicklung von Krems, vielleicht von diesem Point of View.
Genau, ich war ja am Dienstag schon hier und konnte diesen Blick genießen, habe auch eine Panoramafoto gemacht, das kann man ja heute mit dem Handy, schöner Aussichtspunkt. Und die Frage war ja ein bisschen, wie entwickelt sich jetzt der Ort in dieses Tal hinein weiter? Und für mich sind jetzt die, ich schaue immer, wo sind die historischen Bauten, was für eine Struktur haben die? Und ehrlich gesagt, es ist für mich nicht ganz lesbar, wie das Tal entstanden ist. Oder? Ich habe so verschiedene Ansammlungen, die quasi als vielleicht um 1800, vielleicht später gebaut wurden. Aber es ist nicht das lineare Aufreihen der Bauten entlang von der Straße. Wenn ich jetzt die Neubaugebiete anschaue, das wird vielleicht auch aus lärmtechnischen Überlegungen ein Grund sein, dass man die Bauten an die Straße stellen will, um dann beruhigte Höfe zu bekommen. Aber ich sehe natürlich, das führt zu einem ganz anderen Ortsbild, als es bisher war. So auf die Schnelle kann ich natürlich auch nicht ein Rezept von mir geben, wie jetzt der Umgang ist, aber ich weiß nicht, Herr Benede, wenn Sie jetzt drauf schauen, wo würden Sie ansetzen, wenn das jetzt eine städtebauliche Aufgabe wäre? Es ist ja eine. Ihre städtebauliche Aufgabe wäre.
Ja, das ist natürlich schon eine Aufgabe schwieriger als eine Diplomarbeit. Ja? Zum einen liegt das eigentliche Zentrum von Krems von hier nicht sichtbar hinter dem Rücken. Es gibt eine Ahnung davon, es ist eine so oben, ich glaube die Karmeliterkirche ist es, stimmt das?
Pieristenkirche.
Okay.
Und links unten die Parkkirche.
Also man ist da oben beim Yale, da beim Gasthof. Ja?
Ja.
Ja, okay. Also das eigentliche Krems sieht man nicht. Ja? Der Ort, und trotzdem gelingt es aber diesem Ort, die Ahnung von einem Schwerpunkt, von einem Zentrum zu geben, dass da so rechts irgendwie hinter dem Hügel ist. Und immerhin eine Stadt von einer gewissen Bedeutung und von einer gewissen Größenordnung, die also hier verborgen ist. Und eigentlich diese Peripherie mit dieser Siedlung und auch mit diesen Auswüchsen, ohne es allzu negativ zu konnotieren, aber es sind Auswüchse, die sich da an die Peripherie herausziehen, gibt uns eigentlich Koordinaten oder ein System, wo der Brennpunkt wahrscheinlich liegt. Ja? Es ist natürlich dann nur eine Vermutung. Und man könnte jetzt wie stellt man die Frage? Stellt man uns die Frage jetzt, was könnte man hier korrigieren oder wo, oder könnte man die Uhr zurückdrehen ins späte 19. Jahrhundert? Welche Weichen hätte man damals stellen können und welche Weichen hätte man in den 1950er Jahren im Wiederaufbau und in der darauffolgenden Wachstumsphase welche Weichen hätte man damals stellen können? Zum einen ist es das, und das fällt in Krems ganz besonders auf, dass die Verkehrswege nicht mehr der ursprünglichen Topografie folgen. Das ist in anderen Städten vielleicht nicht so frappant. Und gerade Krems ist aber von den Verkehrsweg der Donau und den ursprünglich der Donau folgenden Linien geprägt. Also die Stadt Krems mit der Markt, mit den wichtigsten Straßen, die sind einmal durch die Stadt durch, dasselbe ist in Stein. Und dann war die Donau und auch später dann im 19. Jahrhundert die Bahn hat auch diese Linien gefunden. Und jetzt hat man die eigentlichen Verkehrsadern in einem völlig losgelösten System, denen man nur blind folgen darf, weil man biegt nach rechts, wenn man von St. Pölten kommt, nach Krems ab. Also man biegt immer in die andere Richtung ab, sogar schon im Nahebereich des Zentrums ist eigentlich mit den Verkehrsanlagen immer gefordert, die Wahrnehmung der echten Topografie auszublenden, um dem System zu folgen. Und das merkt man also ganz besonders, dass das auf der Landschaft auferlegt ist. Und damit kommen im Kleinen, nämlich genauso wie eben jetzt in den großen Zügen, wie jetzt geschildert, dass wahrscheinlich hier in dem Tal die ursprüngliche Straße eben gar nicht dort verlaufen ist, wo jetzt die Hauptstraße verläuft, sondern ich vermute sie eher da am Rand des Hanges. Ja? Was sind wir da drüben? Okay, ja. Das ändert nichts an der Aufgabenstellung. Aber die Bebauung war da herum. Vielleicht war die eigentliche, ich möchte nur zu einer topografischen Analyse, also welche Räume bieten sich hier? Es gibt eigentlich da kaum so etwas wie einen öffentlichen Raum. Ja? Und wenn wir jetzt diese Städte versuchen zu irgendwie zugänglicher zu machen wieder, sollten wir uns nicht nur auf den öffentlichen Raum in den Zentren konzentrieren, sondern wirklich die Qualitäten eines öffentlichen Raumes bis raus an die Peripherie. Und das wäre bei einer Dichte, wie wir sie auch hier in dem Tal da vorfinden, durchaus angebracht. Aber was Geschichte ist eigentlich mit diesem Bächlein, also mit dem Flusslauf, oder mit dem, ist es zugänglich oder nicht, oder gibt es irgendwo mehr Bereiche, gibt es so etwas wie eine Art grünen Korridor, wo ich einigermaßen menschenfreundlich gehe und radfahrerfreundlich von hier die 5 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad in das Zentrum zurücklegen kann. Ich vermute, dass dieser Weg mehrfach massiv unterbrochen wird.
Eben, das bietet sich tatsächlich an, wenn man jetzt dort hinschaut, oder, und man eigentlich dieses Gewässer hat und weiß, wie Städte sich entwickelt haben, wenn sie sich zur Uferkante hingewendet haben mit neuen Fassaden, heute auch gute Prospekte liefern, schlummert eigentlich in diesem Abschnitt ein großes Potenzial, obwohl vieles schon da ist, oder? Es ist diese Fußwege auf der Seite, da fehlt dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es Sitzmöglichkeiten gibt, die straßenseitige Bebauung, die hat quasi die Rückseite, geht dort zum Gewässer. Das könnte sich ja vielleicht auch ändern bei einer Nachverdichtung der Grundstücke. Und so würde vielleicht ein Ort entstehen, der dieser Siedlung, die hier am Entstehen ist, auch eine Mitte geben kann. Weil die Anlage topografisch ist eigentlich sehr schön, oder? Es ist ja wie eine Linse, die sich hier quasi ausbreitet. Die Topografie öffnet sich, die Hänge gehen ein bisschen zur Seite, man hat das Fußbett eigentlich eine schöne städtebauliche Aufgabe, aber oft ist es halt auch so, dass dann Parzelle um Parzelle überbaut wird. Es gibt nicht die Möglichkeit, eine große Gesamtkonzeption zu machen. Ich bin jetzt viel unterwegs in diesem Bereich zwischen Krems und Stein. Das ist ja auch quasi aufgefüllt worden irgendeinmal und das verfügt ja eigentlich über eine wunderbare Struktur. Also dort in den Straßen zu gehen, zu flanieren, das ist jedem zu empfehlen. Das ist wirklich schön und das muss ja auch irgendjemand einmal festgelegt haben und sagen, jetzt mache ich hier einen Straßenplan und dann entstehen hier diese Bauten. Davon sollte man lernen können, wenn man jetzt an so eine Aufgabe hingeht.
Darf ich vielleicht zur Entwicklung des Tales ein bisschen was sagen?
Klar.
Danke.
Ich bin selbst hier aufgewachsen, also da, wo jetzt links diese Querbauten sind und das große Hochhaus, da waren ursprünglich Tennisplätze. Und da sieht man vor diesem blauen Turm noch so ein rotes Dach, so, das ist ein steinernes Haus. Das war das Clubhaus vom Tennisplatz. Also es war hier eigentlich eine eher vorstädtische Struktur. Es war auch die Vorstadt Gensweit, ja. Es waren hier Mühlen, es war die Wiener Tormühle, dann waren Wehren natürlich, dort bei dem Felsen war ein Wehr, man hat das alles abgesenkt. Hier waren 2 Mühlen, da war die Mooshammer Mühle, die ich ja selbst noch aktiv kannte, dahinter die Wohlschläger Mühle, da war der Mühlbach, ja. Und dann waren hier Weingärten, es waren kleine Villen, man sieht das teilweise noch in der Ufergasse, Mölkergasse. Und der Flusslauf, der war eigentlich immer so und die alte Straße, die war früher halt mit Bäumen. Also wie ich zur Schule gegangen bin, da war die Straße nicht so breit und es waren entlang dieser Kremstalstraße waren Bäume. Und dann waren Weingärten, Marillengärten und das ist halt jetzt systematisch mehr verbaut worden. Zum Beispiel sehen wir hier dieses gerodete Gebiet, wo also bis voriges Jahr noch ein Marillengarten war. Das waren also typische Trockensteinmauern, die also auch ganz spezifisch für diese Gegend sind, weil wir praktisch hier die böhmische Masse haben, sehr viel Felsen und gleich diese Steine verwendet haben. Nicht nur für die Trockensteinmauern, auch für die Häuser, die alten Häuser. Das ist nur ein kleiner Rückblick. Danke.
Aber wenn man jetzt am Abend spazieren gehen will, wo geht man hin? Nach Krems.
Nach Krems, ja. Es ist nichts mehr da. Es gibt keine Geschäfte mehr.
Aber die Uferpromenade da bei den Häusern vorbei?
Die ist sehr heiß. Die ist sehr heiß und die Bäume sind beim Hochwasserschutz, die großen, alle gerodet worden.
Ja.
Es ist wenig, wenig Schatten und sehr viel Sonne.
Aber der Eindruck, man bekommt den Eindruck, es sei ein lauschiger Ecke, da wäre doch was möglich, oder?
Ich kann ja laut genug, glaube ich, ich schaffe es so auch. Eigentlich sind da viele Stichworte jetzt gekommen, die uns so mehr oder weniger im Kopf herumschwirren. Eine Frage, weil an die Vorsprecherin jetzt adressiert, was tut der Beirat, um städtebauliche Entwicklungen überhaupt zu machen? Sie haben das Stichwort Weichenstellung genannt, hätten wir vor 50 Jahren oder hätten wir vor 30 Jahren. Wir sind jetzt, welche Weichenstellungen können jetzt geschaffen werden, städtebaulich? Weil was wir irgendwo haben, da gibt es den politischen Willen auf der einen Seite, ich bin jetzt nicht von Krems, sondern ich bin hier in der Wachau, Weltkulturerbe und die ganze Blabla-Sache dabei. Letzten Endes hat die Gemeinde kein Geld und der Investor, da kommt der von irgendwo her und dann wird irgendwas gebaut und die Gemeinde ist heilfroh, dass es einen Investor gibt. Was da rauskommt, ist dann eine zweite Sache. Aber an die Frage, welche Mächtigkeit oder welchen Druck kann hier der Beirat ausüben und so sagen, städtebaulich ist diese Entwicklung wünschenswert und wenn du dich nicht daran hältst, kannst du nicht bauen. Danke.
Ich kann nur erzählen, was wir derzeit in Salzburg immer wieder versuchen einzusetzen und das sind über den Anlassfall hinausgehende Betrachtungen. Also würde man jetzt auf dieses Baufeld hier vor uns das zur Diskussion stellen, würden wir fordern, dieses Flussbett und dieses Areal mit zu betrachten. Also eine städtebauliche Studie im Vorfeld der Projektentwicklung zu veranlassen. Und im besten Fall als Grund und dann diese Studie als Grundlage eines Wettbewerbsverfahrens dort zu implementieren. Das gelingt auch nicht immer, nicht? Aber es ist doch so, dass wir in einigen Fällen, also wo so ein Projekt dieser Größenordnung gegangen ist, doch solche vorausgehende Studien, wo man ein Szenario, eine Art Vorausschau, ohne Verbindlichkeit, aber man muss einmal aufzeichnen und das muss auch den politisch Verantwortlichen es wert sein, dass wir uns Architekten und uns Städteplaner auch mit solchen Studien beauftragt. Und wenn wir dann anbieten, um 4.000 Euro analysieren wir euch dieses Ganze, alles was man da jetzt sieht, dann muss das drinnen sein. Und das ist meistens nicht drinnen.
Genau.
Und dieses Geld rechtzeitig investiert, ist etwas, was maßgeblich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Denn auch die Planungskosten immer nur auf das absolute Minimum zu reduzieren, auch beim Wettbewerb, dass man sagt, es wird offen ausgeschrieben und 20 arbeiten also zu eigenen Kosten, 5 kriegen ein Jausengeld und einer kriegt ein bisschen Geld als zweiten Preis und einer kriegt den Auftrag. Ne? Es wird hier eigentlich dermaßen viel an Leistung und Dienstleistung aufgesogen und es muss gegenüber all dem, was sonst investiert ist, wert sein, diese städtebauliche Dienstleistung, die wir zu leisten, bereit und imstande sind, auch abzurufen. Das ist ein Appell.
Darf ich noch was hinzufügen? Es gibt ja die städtebaulichen Verträge. Das heißt, es ist ja oft nicht so, dass die Kosten dann die Gemeinde tragen muss, sondern wenn dann der Investor oder Bauträger oder wer auch immer hier finanziert, eine Umwidmung bekommt oder eine Höherwidmung oder was auch immer, dann ist es ja auch in seinem Sinne, weil er ja durch eine höhere Wertschöpfung hat, über den städtebaulichen Vertrag einen Mehrwert für die Bevölkerung und für die gebaute Umwelt verlangen kann. Und hier muss ich wirklich sagen, dass der Westen ein bisschen weiter ist. Also Vorarlberg, Tirol, bis Salzburg haben sich diese städtebaulichen Verträge sehr bewährt. Also besonders in Innsbruck sind die ein starkes Regulativ. Und über diese städtebaulichen Verträge kann man diese Kosten wirklich gut umverteilen, die für die Bevölkerung sind, für die Bürger und Bürgerinnen und dem Investor durch die Umwidmung etwas mehr bringen und eigentlich für alle einen positiven Faktor erhöhen.
Kann ich auch was sagen?
Ja, sicher.
Ich bin Anrainer hier oben am Steindl. Das ist jetzt dieses Gebiet, was oberhalb vom Kremstal ist.
Beim Kran.
Ja, beim Kran, genau. Da passiert viel in diesem Gebiet. Das ist ursprünglich von der Historie her ab 1900 entwickelt worden und war die arme Leute-Gegend von Krems. Für alle die unten in der Stadt sich das nicht leisten konnten.
Vorstadt war das.
Ja, das war und hat sich da oben entlang entwickelt, eben weil da ist die Straße nach Langenlois gegangen. Das war ins Land rein, war vielleicht für die Leute, die sich angesiedelt haben, auch interessant. Wir haben das Haus 1986 gekauft, in dem wir wohnen. Die Grundfläche waren 40 Quadratmeter. Und in diesem Haus, das hat zwei Stockwerke gehabt, die waren für zwei Parteien eingerichtet. Das zeigt eigentlich, wie die Dimension damals gewesen ist. Die Häuser haben sich verändert, es sind zum Teil drei Generationen durchgegangen, in manchen Häusern in die Familie, in anderen Häusern, so wie bei uns der Fall gewesen ist, dass Leute von außerhalb gekommen sind und dann dort gekauft haben. Was ich jetzt aber sagen will, ist, dieses Gebiet ist, Sie haben das vorhin angesprochen, wenn in eine klein strukturierte, Einfamilienhäuser strukturierte Nachbarschaft jetzt Investoren hineinkommen, die wahrscheinlich wenig drauf geben, was in dieser Nachbarschaft passiert, sondern die wollen halt, sie sehen einen günstigen Baugrund, stadtnah, relativ gut erschlossen auch. Das ist für sie interessant. Es wird gebaut, es wird nicht günstig gebaut, weil die Preise sind sehr hoch mittlerweile. Also das ist diese Gentrifizierung, wir sind am anderen Ende jetzt. Von den armen Leuten sind wir zum anderen Ende gekommen. Die Einwohner haben sich, wie diese Entwicklung angefangen hat, zusammengeschlossen in einer Bürgerinitiative. Und Zielsetzung war, keinen Neubau zu verhindern, sondern angepassten Neubau zu bekommen, im Dialog mit der Stadt. Das ist nicht geglückt, muss man schon sagen. Das ist bis heute nicht geglückt. Die Investoren haben gebaut, was die Bewohner haben jetzt versucht zu retten, was zu retten war. Der Gemeinderat hat zugestimmt. Wir haben ein Modell laufen über die Mobilität. Haben wir in diesen Workshops, was gemacht worden ist, da kann man nur sagen, das ist wunderschön gelaufen eigentlich, versucht in unserem Bereich, wir sind natürlich exponiert, weil wir da oben auf dem Berg sind, relativ abgeschlossen im Siedlungsgebiet, ein Ortszentrum zu etablieren. Wir haben das Glück, dass wir einen zentral gelegenen Sport- und Spielplatz haben und wir haben jetzt versucht, durch in diesem Prozess mit grün geplanten Grünanlagen, eben was die Bürger sich vorgestellt haben, was man machen könnte, um einen Kompromiss zu schließen zwischen unserer Lebensqualität der Alteingesessenen und der neuen Situation von den vielen, die jetzt dazukommen, weil wir werden verdoppelt in dem Bereich, was nötig ist, um ein Level von Lebensqualität zu erhalten. Ich glaube, Lebensqualität, der Begriff ist jetzt noch nicht gefallen gewesen, der gehört nämlich dann auch mit da rein. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Es ist Bürgerinitiative in dem Fall gewesen.
Also vielleicht ein Beispiel aus der Schweiz, da sind jetzt ganz populär diese Mitwirkungsprozesse, wie Sie das jetzt eigentlich angedeutet haben. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht in einem Ort, das war jetzt ein kleiner Ort, wo man fixiert natürlich auf die Eigentümer, oder wenn ein Bauvorhaben das Potenzial hat, etwas zu verändern, dass man die Nachbarn an den Tisch bittet und das mal diskutiert, sind da auch Veränderungsabsichten vorhanden, könnte man das in irgendeiner Art und Weise koordinieren. Aber es sind sehr aufwendige Verfahren und nicht alle Eigentümer sind dann gleich quasi motiviert, sich einzubringen, oder es sind dann andere Themen, die auch aufscheinen.
Ganz eine kurze Frage zu dieser Sache, sehr aktuell, nämlich die Spitz an der Donau. Wenn hier der politische Wille da ist, dass man das zulässt und der Investor baut, und das ist ein unmögliches Projekt, dass man, sagen wir, als Laie, ich bin also kein Architekt, also aber im Grunde genommen, als Laie muss man sagen, bauen die da irgendwo ein Kolosseum jetzt oder irgendwo so etwas, wie kann man sich dagegen wirklich wehren, außer Bürgerinitiative ist gut, irgendwo militant, aber eigentlich habe ich überhaupt, wenn der politische Wille dahinter steht und der Investor unterstützt wird, stehe ich eigentlich letzten Endes im Regen sozusagen. Ist das so?
Also gut, ich aus meiner Warte sage, wenn eine Behörde sich einen Gestaltungsbeirat zuzieht,
ist Bauinstanz.
Dann ist doch das schon mal ein wichtiger Schritt, oder? Dass da wirklich auch eine fachliche Prüfung geschieht, weil ich kenne so viele Orte, die haben das gar nicht, oder? Und ich denke, dass das ist, wie Sie das gesagt haben, hat diese Ventilwirkung.
Ich hätte eine ganz andere Frage an den Herrn Architekt Beneder. Sie waren im ersten Gestaltungsbeirat, der Vater des Gestaltungsbeirats, ich habe ihn heute erwähnt, war der Wolfgang Kreis, ca. 25 Jahre her, in etwa 20, 25 Jahre ist das, glaube ich, her. Sie haben sich ja damals einen Blick auf Krems erworben, haben sich Krems sicher damals auch angeschaut. Wie ist Ihr heutiger Blick auf Krems? Warum frage ich das? Schon ein bisschen mit Hintergrund. Ich glaube, dass Krems irgendwo auch so ein bisschen an einem Scheideweg ist. Es gibt noch einige Dinge, die zum Verbauen sind. Die Frage ist, wie geht man das an, dass das eine entsprechende Qualität ist. Ich glaube, grundsätzlich gibt es nichts einzuwenden gegen Bauen. Ich komme aus einem Beruf, der sich mit Bauen beschäftigt, auch natürlich. Aber wie ist Ihr heutiger Blick auf Krems?
Krems hat natürlich mit einigen wesentlichen Parametern eine ziemliche Konstante. Das ist einmal diese Doppelstadt, also mit zwei ganz markanten, einprägsamen Stadtkernen. Und die ist heute so gegeben wie damals, sage ich, auf die oberflächliche und verkürzte Art. Ja. Und ja, ich muss gestehen, dass die letzten Jahre habe ich hier einen sehr flüchtigen Blick auf Krems. Also die tatsächliche Situation an der Peripherie in den Vorstädten ist mir über die letzten Jahre jetzt nicht bekannt. Also da möchte ich jetzt nicht dilettieren in der Beantwortung, aber ich sehe es eher auch in der Parallelität zu anderen vergleichbaren Städten. Aber vielleicht können Sie mir da auch was beantworten. Ich habe eine Analyse für Steyr gemacht und da war eben auch die Frage, also den Stadtplatz von Steyr dort was zu gestalten, sage ich, ihr braucht es nicht gestalten, das ist es, was es ist, besser geht es nicht. Ja? Aber die Zuwege in die Stadt, das ist eigentlich dieses Missing Link. Und man kann von Steyr mit Krems, wenn man Steyr hat 40.000 Einwohner, Krems glaube ich 25, wenn ich so plus minus. Ne? Und wenn man sagt, in alles, was das Bild von Steyr ausmacht, der Platz und die unmittelbare Altstadt, sogar der Wehrgraben und das alles, dort wohnen von den 40.000 Steirern etwa 500. Und alle anderen leben in einer Umgebung, die man nicht in Erinnerung behält. Und es wäre interessant, in Krems zu analysieren, wer wer tatsächlich in den Bereichen, die man in Erinnerung behält, noch lebt und ob nicht die meisten da, in, da draußen sind ja dreimal so viel wie in der ganzen Altstadt. Und zum einen war es jetzt, also auch in Steyr zum Beispiel, die Wege, ne? Das ist die schwierige Topografie, die Enzleiten, wo man runterkommt und so. Da fährt der Bus ungefähr 25 Minuten und fährt vielleicht eine große S-Kurvenschleife von 10 Kilometern. Und über eine Luftlinie von 200 Metern. Ja? Und müsste dann dort wieder einen Steg, wo in der historisch schon mal einer war, und dann vielleicht einen Schrägaufzug oder was auch immer. Ja? Und auf jeden Fall diese Korridore in die Stadt wieder zu gewinnen, dass man sagt, diese 40.000 dort und dann sage ich mal in Krems über den Daumen die 20.000 hier auf kurzen, menschenfreundlichen Weg in die Stadt zu bringen, zu Fuß oder mit dem Rad. Und das wäre genau, dass man sagt, von hier einen sich selbst erklärenden Weg mit einzelnen Meilensteinen. Und das vermisse ich eigentlich in diesen Städten also zunehmend mehr. Wir beginnen jetzt gerade in Waidhofen an der Ib sowas wie ein grünes Netz zu etablieren. Und das grüne Netz bedeutet einfach, von der Innenstadt ausgehend zu den wesentlichen Zentren, das ist das Gesundheitszentrum, das ist das Schulzentrum, alle wesentlichen Wege eben mit einer sympathischen, benutzerfreundlichen Ausgestaltung zu versehen. Das mag sein, dass man immer von Sicht zu Sicht, also alle paar hundert Meter, gibt es wieder einen Baum mit Sitzplatz und zum Teil ist die Infrastruktur schon vorhanden, man muss sie nur entsprechend wieder aktivieren. Derartige Vernetzungen, und man kann sie auch für die Großstädte anwenden, wenn ich sage, ich kann vom 17. in den ersten Bezirk über das alte AKH mit dem Fahrrad eigentlich relativ angenehm reinfahren, dann ist das also ein enormer Gewinn. Und dann aber beim Gürtel reißt es dann ab, ja, bis ich dann vielleicht in der Altszeile bin. Ja. Also, und dann müsste es gelingen, also so ein Missing Link wieder zu schaffen. Und schon habe ich eigentlich weniger Verkehr und habe weil doch eine Motivation ist, sich anders zu bewegen. Ja, wie kann ich Ihre Frage beantworten?
Gemein, die Frage.
Ja, nicht einfach weil ich jetzt nicht die letzten 10 Jahre war ich kaum in Krems. Also was kann ich sagen?
Ist Ihnen was aufgefallen? Sagen wir es so.
Ja, wie heute bin rübergefahren von Prinzersdorf, querfeldein über den Dunkelsteiner Wald. Es war zwischen jedem Dorf eine Umleitung. Also ich habe das irgendwie die Kilometer vervierfacht. Und dann geht es endlich und dann kommt man runter und kommt also in irrsinnige Verkehrsinfrastrukturen. Und ich habe das vorhin geschildert und man ist eigentlich schon in Krems, aber man kann sie auf diesem Weg so direkt nicht erreichen. Also das Ankommen ist sehr, sehr eigenartig. Ich bin immer schon ein Anhänger des öffentlichen Verkehrs. Also man könnte sicher, also man nach Wien geht es eh, ja, aber es könnte wehgetan hat, die Wachaubahn einzustellen. Also das finde ich also eine für mich in keiner Art und Weise nachvollziehbare Entscheidung, dass ich aus der Wachau vom Heurigen ins Zentrum von Wien öffentlich mit einem sympathischen Zug in 60, 70 Minuten fahren könnte. Ja? Und dass das nicht ein Modell ist, das ich an einem Wochenende nutzen kann und natürlich unter der Woche genauso, dass ich insbesondere, wo man in Wien jetzt mit der Verknotung des öffentlichen Verkehrs, das ist ein gewaltiger Fortschritt, also das muss man schon sagen. Ja. Aber vielleicht kann es ja noch einmal kommen. Ja. Also das Eisenbahngesetz sagt ja, die Trassen müssen auf einige Jahre aufrechterhalten werden, bevor sie endgültig eliminiert werden. Und vielleicht geht es noch einmal. Ja, und die Ibstalbahn wir können jetzt 20 Bahnen aufzählen.
Nein, aber die war viel benutzt und jetzt sind Busse.
Und das Frage, ist ja und warum fahren Sie nicht mit in die Wachau mit dem Zug? Sicher, fort jede Stunde.
Weil es in Krems kein Mietauto gibt, oder? Vor der
wenn es so ein Carsharing-Modell gäbe.
Nein, ich meine, es ist zwar jetzt eine Touristikbahn und keine ÖBB-Bahn, aber im Grunde genommen fahren die in der Saison von Anfang Mai bis Oktober jede Stunde. Also das wäre eigentlich schon auch benutzbar. Ja. Kostet natürlich wieder zusätzlich 30 Euro.
Na, weniger wegen der Kosten. Der Fahrplan ist so, dass es für Schüler noch Berufstätige
für Schüler ist es
können.
Nicht gedacht.
Auch nicht Berufstätige.
Nein, ist nicht gedacht. Also das ist ja ist schon klar. Die Bachaubahn ist auch ein Liebling von mir. Also ja. Die Trassenführung, die würde ist so faszinierend von der Bachaubahn, dass man sagen kann, wo fährt man sonst mitten durch die Weingärten. Also das ist eine eigene Sache. Eine Frage aber zu dieser Sache Krems, die mich da eigentlich jetzt irgendwo aktuell. Es ist die Universität gebaut worden in dieser Zeit.
Ja.
Es ist eigentlich, muss sagen, aus meiner Sicht eigentlich sehr gelungen. Es gibt ein paar Projekte, die mich, was ist mit der Strafanstalt? Das wäre eigentlich eine Beiratssache, das wäre städtebaulich. Die will man verlegen ständig. In der Landstraße gibt es ein Projekt jetzt, also praktisch das ganz, ich sage einmal, aktuell diskutiert wird, im Grunde genommen mit Absiedelung von Nahversorger und alles Mögliche. Ich verstehe es als Laie nicht, das Projekt, aber die Sparkasse wird schon wissen, warum. Und die Strafanstalt wäre eigentlich eine städtebauliche Sache. Da hört man nichts. Und ja, Moment, noch eines. In schönen Platz praktisch beim Steiner Tor, der ist ja auch noch so ein Reizthema, wenn ich so als Nicht-Kremser das mitverfolge. Da ist zwar der Projektant war ein Tiefgaragen, B&O, also der will eine Tiefgarage bauen. Den ist der Platz wurscht. So, was aus dem Platz dann oben als Wettbewerb gemacht worden ist, verstehe ich als Laie überhaupt nicht.
Es geht um Zillerplatz.
Bitte. Was macht der Beirat jetzt in Bezug auf diese Projekte? Strafanstalt, Steiner Tor.
Also, ich war in Krems vor 24 Jahren im Beirat. Ja. Ich weiß nicht, was der jetzige Beirat macht. Beiräte, das haben wir vorher gelernt, haben einen ganz unterschiedlichen Status. In der einen Stadt haben sie Gutachterstatus, in der anderen haben sie beratenden Status. In Innsbruck haben wir städtebauliche Workshops gemacht, zum Beispiel Stadtteil Wilden, ohne konkretes Projektanlass. Aber man wusste, in Wilden kommen jetzt 20, 25 Projekte. Und wir haben in einem zweitägigen Workshop, das hat der Patrick Mühr hat das dann zusammengefasst, der Stadtplaner oder von
auch
Zürich.
Auch ein Luzerner.
Ja. Und man hat da wirklich Leute dazugeholt von auswärts, um einmal Szenarien zu entwickeln, wohin sich Wilden entwickeln würde, um dann im Anlassfall, wenn der erste Investor kommt, Antworten parat zu haben. Und ähnliche Szenarien müsste man auch hier.
Und die Politik immer wieder hat da mitgespielt.
Hat mitgespielt, ja.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, ich glaube, das wäre ein wichtiger Ding, nicht zu reagieren, sondern zu agieren.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Ja.
Das ist eigentlich, die Politik das ist natürlich, mitspielt. Das ist auch, glaube ich, in Krems ein Thema. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was genau zu geschehen hat im Detail, aber ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht und das auch Unmut und Unzufriedenheit auslöst, weil reagiert wird auf sehr Situationen. Und da sind wir schon in einem Prozess sehr weit fortgeschritten. Zu agieren wäre wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich eine gute Idee.
Ja, aber das ist auch ein Punkt, den Sie im Beirat haben, da ich gerade im Beirat bin. Es gibt einfach eine Flächenwidmung, es gibt eine Bauordnung und in Wirklichkeit werden an uns Projekte herangetragen, wo es dann nicht jetzt um Behübschungsfragen geht. Ja? Aber zu sagen, Entschuldigung, da gibt es einen Ort, vielleicht ist es nicht notwendig, dort zu bauen, in diese Diskussion kommen wir nicht.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Sie beurteilen Projekte, aber in Wirklichkeit sollte man einen Schritt vorher sein.
Eigentlich so wie der Ernst sagt, es geht um Wegeführungen, es geht um Aufschließung von Bereichen mit zusätzlichen Funktionen vielleicht auch. Und ein bisschen sind wir vor Tatsachen gestellt, wo es dann schon auch darum geht, Dinge zu verhindern, weil sie einfach baurechtlich möglich wären.
Das Schlimmste halt dann zu verhindern.
Aber in Wirklichkeit geht es darum, Schaden zu begrenzen.
Das heißt, in Wilden, also in Innsbruck, ist das ganz anders, als das hier in Krems.
Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen, so lange bin ich da jetzt auch nicht drinnen. Aber
es gibt schon sehr viele Punkte, wo ich mir denke, ja, also die Entscheidung fällt ganz woanders. Die fällt nicht bei uns. Ja?
Darf ich dazu was von der betroffenen Seite sagen? Für uns ist der, das Arbeiten, des, also von der Bürgerseite, Anrainerseite, ist das Arbeiten des Gestaltungsbeirats absolut intransparent. Das geht nicht nach außen. Der Gestaltungsbeirat, wir haben versucht, bei verschiedenen Projekten auch in Kontakt mit den Mitgliedern des Gestaltungsbeirats, also das ist bei ihren Vorvorgängern ist das schon gewesen, die haben uns noch nicht mal geantwortet als Bürger. Und bei späterem Treffen ist gesagt worden, wir sind ja nicht für Sie zuständig, wir brauchen Ihnen auch nicht zu antworten. In dieser eigenen Erfahrung.
Ja, ja, nein, das
da,
glaube ich Ihnen
ja,
schon.
Nein,
aber
also da denke ich, was wir jetzt gehört haben von Innsbruck, wäre in Krems, wäre das ein Hit, wenn der Gestaltungsbeirat ein bisschen über die Grundstücke, die einzelnen Projekte rausschauen dürfte und tatsächlich auch mit mehr Transparenz, wenn ich höre, mit Workshop und so weiter. Tolle Sache. Würden, ich denke mal, viele in Krems begrüßen für die Plätze und die Nischen, die jetzt noch zu gestalten sind.
Es gibt die Tendenz oder es gibt den Wunsch, die Arbeit des Gestaltungsbeirats öffentlicher zu machen. Also da diskutieren wir gerade dran.
Toll.
Da wird es im Herbst was geben. Was genau darf ich, möchte ich hier jetzt nicht sagen, ja? Aber da soll es Informationsprozesse geben. Aber trotzdem ist einfach so der Punkt, wo ich schon glaube, dass wir an einem sehr späten Punkt einfach erst gefragt werden. Und das ist eine andere Sache und die gehört der Politik. Und es gibt einfach Flächenwidmungspläne, es gibt eine Bauordnung, ja, und so. Und dann sind Projekte einfach möglich. Ja.
Sie laufen hinten auch.
Ein bisschen läuft man hinten nach. Ich glaube aber auch nicht, dass das ganz so einfach zu sagen ist. Ja,
ja, ja,
also, aber es ist eine Art der Sehweise, glaube ich.
Also gut, man muss schon sagen, oder wenn ein Ort einen Gestaltungsbeirat hat, werden die Projekte schon besser vorbereitet, oder?
Natürlich,
da bin ich überzeugt, oder? Also mittlerweile ist das klar, da ist eine gestalterische Hürde, da wird mehr Effort geleistet. Wenn ich Gebiete sehe, die über kein Gremium verfügen, oder dort geht dann die Post ab, wie man sich es nicht wünscht, oder? Also das ist sicher schon eine kulturelle Leistung und auch eine Messlatte, die da erreicht wird.
Ich glaube, man darf da die Dinge nicht so munter durcheinander wirbeln. Zum Beispiel die Justizanstalt Stein, das ist eine Angelegenheit des Justizministeriums. Also da kann kein Gestaltungsbeirat, aber auch nur MIP sozusagen. Und das, naja, so einfach ist es nicht. Da gab es schon Pläne und es gab sogar schon Überlegungen, da gab es schon Grundstücke, die man vorgesehen hätte. Dazu kam es dann aus verschiedenen Gründen nicht. Also die Justizanstalt ist ein Thema, da kann die Stadt eigentlich gar nichts dazu tun und der Gestaltungsbeirat schon gar nicht. Und das Zweite ist, worüber man natürlich reden muss, das sind Leitlinien. Und über Leitlinien reden wir in Permanenz, da gibt's, die sind auch in Ausarbeitung. Eine ist gerade in Ausarbeitung für die Kulturmeile von Stein bis rein in die Stadt. Krems und das, ein Leitbild ist in Ausarbeitung ebenso für die Wiener Straße. Das sind also Dinge, die muss die Stadt leisten. Das ist Aufgabe der Baudirektion und das ist auch nicht Thema des Gestaltungsbeirates. Das Thema des Gestaltungsbeirates ist es dann im Nachhinein, dann zu sehen, fügt sich das in diese Leitlinien ein, was da jetzt projektiert wird. Aber ich glaube auch, wir sind sehr froh über unseren Gestaltungsbeirat und wenn man da hinüberschaut, da gibt es für mich gibt's ein abschreckendes Beispiel, das ist die Gemeinde Großstetten, die gehört zu Baudorf.
Am Hang.
Am Hang, ja. Das ist unglaublich, wie in welcher Art und Weise dort gebaut wird. Das ist das bauliche Chaos. Und wenn man dagegen ja, sieht, also die ja, wirklich. Wenn man dagegen sieht, wie die bauliche Entwicklung in Krems ist, dann muss man schon sehr froh sein, dass es also da eine ordnende Hand gibt, die darauf sieht, die Dinge ihren guten Weg gehen. Dass es immer, auch im Weg der Bürgerbeteiligung und so weiter, immer noch Möglichkeiten gibt, die man all das noch transparenter machen kann, noch bürgerfreundlicher machen kann. Das ist überhaupt keine Frage und das ist ein permanenter Prozess des Bemühens, denn der muss sein.
Gut, wir sind gestartet mit einem kleinen Einblick in eine Baustelle, eines 70er Jahre Betonhaus, das über eine solide Struktur verfügt, sich adaptieren lässt, wenn man die Nutzung analysiert. Ein findiger Architekt kommt, eine Architektin kommt, die das umzunutzen weiß, etwas rausholen kann. Wir haben einen Abstecher gemacht nach Japan. Wir haben versprochen bekommen, es wird ein abendfüllendes Thema, Japan selber. Wir haben aber dann die Kurve wieder hierher gekriegt über Architektursprache, über den Unterstützungsbeitrag von Friedrich Achleitner, der uns quasi in die Region zurückführte. Und hier haben wir den Blick über Krems, über das Kremstal geworfen, sind zur Stadtpolitik, Planungspolitik ausgeschweift und haben jetzt sogar noch den Blick über die Donau geworfen, zum Ort der Begierde. Ist es eine Steueroase? Ich weiß es nicht. Oft sind es ja dann...
Das gibt es nur in der Schweiz.
Das gibt es nur in der Schweiz.
Das selber machen.
Weil das ist dann... Das ist das
Indiz. Küste und Zürichsee.
Genau, das ist das Indiz, wenn dann die Post abfällt.
Nein, das ist einfach, das sind die Gründe relativ günstig erstehbar gewesen und von Krustetten aus hat einen wunderschönen Blick.
Eben, nach Krems.
Und da sind halt diese diversen Schuhschachtel architektonischen Gebilde halt da eins neben dem anderen hingebaut worden.
Ja, und wir haben am Ende das Gespräch öffnen können. Danke auch für Ihre Beteiligung. Mir hat das sehr Spaß gemacht und hoffe Ihnen auch. Und ich glaube, es gibt noch ein Glas Wein, habe ich mal irgendwo. Ich habe ja was rumgetragen. Und ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich habe ein kleines Mitbringsel aus der Schweiz. Noch in ein Papier verpackt. Das ist eine aktuelle Publikationsserie, die ich mitverantwortet habe. Da geht es um Baukultur, das ist gegenwärtig der große Begriff, dass man Baukultur, die lokale Baukultur zum Thema macht. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, das zu sezieren. Also es gibt ein Bändchen über Bauernhäuser, es gibt ein Bändchen über eine Hotelanlage aus den 1960er Jahren, die nur im Modell dargelegt wird. Es gibt Ortsbildaufnahmen aus den 70er Jahren und ein quasi Restaurierungsbericht eines Bauernhauses. Die Hoffnung ist, mit diesen Publikationen, die sehr bildlastig sind, ein interessiertes, breites Publikum ansprechen zu können. Und ich hoffe, dass es hier mit einer bestimmten Exotik auch zum Gedankenmachen anregt und vielleicht einen Abstecher in die Schweiz, zu einem Abstecher in die Schweiz, wo ich dann gerne bereit bin, rumzuführen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für das schöne Gespräch. Vielen Dank und Ihnen auch, dass Sie erschienen sind.